Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientiert Talk zur zweiten Bundesliga. Bei mir wie immer die ballorientiert Analysten Julian und Christian. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute reden natürlich über den dritten Spieltag, eine Vorschau auf den nächsten Spieltag und natürlich über das vergangene Pokalwochenende. Lass uns gleich einsteigen mit dem vorstehenden Spitzenspiel. Die Hertha muss nach Hamburg. War das 5:0, das die Berliner in Jena erringen konnten, das lang erhoffte Erfolgserlebnis?
Ja, also ich bin mir sicher, dass es für die Moral, für den Glauben wahnsinnig wichtig ist, mal so ein Erfolgserlebnis, wie du es genannt hast, in der Saison frühzeitig jetzt zu haben. In der ersten Halbzeit auffällig, sehr dominante Hertha, natürlich auch mit dem Gegner zu tun. Zweite Halbzeit, ich möchte es dann nennen, fast ein bisschen Dardai-typisch, das Ganze ein bisschen mehr aus einer defensiven Kontrolle angegangen. In der zweiten Halbzeit dann gegen Jena auch ausgeglichene Ballbesitzverhältnisse gehabt gegen den Regionalligisten. Aber ja, war auf jeden Fall eine gute Leistung, war ein souveräner Sieg. Was mir aufgefallen ist, die Flanken deutlich effektiver. Hat man es, wer sich erinnern kann, das letzte Mal darüber, dass viele Flanken geschlagen wurden, gegen wen bei der Hertha, aber oftmals schlecht vorbereitet und dementsprechend auch wenig Gefahr daraus resultierte, diesmal anders. 12 von 23 Flanken angekommen, wirklich ein Top-Wert. Dazu hat die Hertha deutlich höher verteidigt, 27 hohe Balleroberungen erzielt, auch ein sehr starker Wert. Muss man natürlich auch, wie gesagt, alles einordnen. War ein Regionalligist, aber trotzdem eine gute Leistung. Dazu sehr spannend, die Hertha jetzt Karbovnik verpflichtet. Ein Spieler, der letztes Jahr bei Düsseldorf als Linksverteidiger agierte, kann auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen, kann aber auch im zentralen Mittelfeld auflaufen. Hat, wie gesagt, letztes Jahr bei Düsseldorf links gespielt, dort ein bisschen invers agiert. Ja, ist ein Rechtsfuß, ist dann immer nach innen gezogen. Hat seine Stärken allgemein, obwohl er, wie gesagt, viel in der Defensive spielt, hat er seine Stärken lustigerweise in der Offensive. Technisch sehr stark, ein sehr hohes Tempo, ein guter 1-gegen-1-Spieler mit einem hohen Offensivdrang, der da wirklich viele Meter mit nach vorne macht und seine Technik immer wieder zeigt. Schwächen hingegen sind tatsächlich ein bisschen im Stellungsspiel nach hinten rein. Defensiv-Zweikampf könnte besser sein, aber auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Für mich auch möglicher Gedankengang dabei mit Duziak, der bislang links hinten agiert hat, dass da sich ein Wechselspiel abzeichnen könnte, weil die beiden eben ja durchaus ihre Stärken nach vorne haben, beide zentral spielen können, beide links hinten. Also wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wo die Hertha weitermacht.
Der HSV konnte in Essen an der Hafenstraße knapp mit 4:3 die Oberhand behalten. Ein Spiel, bei dem es ständig hin und her ging, immer wieder konnten die Essener ausgleichen. Offensiv stimmt vieles beim HSV. Hinten sind viele, viele Nachlässigkeiten zu beobachten. Man hat in den letzten drei Spielen auf Seiten der Hamburger bereits 8 Gegentore kassieren müssen. Wo habt es da noch beim HSV?
Also prinzipiell würde ich mal sagen, dass so ein Spiel gegen den Drittligisten auch undankbar ist, wenn man sich alleine anschaut. Saarbrücken, Sandhausen, Viktoria Köln, Bielefeld, Unterhaching, alle weitergekommen gegen favorisierte und höherklassige Teams. Aber ja, tatsächlich war es ein Hin und Her. In Essen, wie du es gesagt hast, offensiv passt vieles beim HSV. Auch jetzt wieder aus dem eigenen Ballbesitzspiel, aus dem Positionsspiel 14 an Torschüsse heraus kreiert. Dabei viel über links und zentral gekommen. Also das passt. Wer diesmal eine gute Leistung gebracht hat, war auch Dompe zum Beispiel, war sehr auffällig, hat 12 Flanken gebracht, 3 mehr als ganz Essen allein. Also wie du sagtest, da passt viel. Aber in der Defensive, ja, an was hakt's? Zum einen, Schonlau wird natürlich schmerzlich vermisst aktuell. Neuzugang Ramos von Bielefeld hat nur 54% seiner Zweikämpfe bislang in der Saison gewonnen. Das ist für einen Innenverteidiger ein sehr schlechter Wert. Ansonsten haben sich auch viele Nachlässigkeiten im Hamburger Spiel eingeschlichen. Was man auch als Faktor anführen könnte, ist, dass Raab gespielt hat, nicht Heuer Fernandes, was man im Spielaufbau deutlich gemerkt hat. Im hohen Verteidigen fand ich den HSV nicht schlecht, hatte viele hohe Pressing-Aktionen, da die Fehler von Essen auch gut ausgenutzt. Aber was für mich tatsächlich das größte Problem ist, ist, dass ein Meffert-Ersatz fehlt. Jetzt hat Kran im Pokal gespielt, den ich für sehr talentiert halte, aber wo man gemerkt hat, dass er noch nicht so weit ist, diese Rolle im HSV-Spiel von Anfang an über 90 Minuten gehen zu können. Und da ist man auf jeden Fall auf der Suche. Und ja, ist eine wahnsinnig wichtige Position eben auf der 6 vor der Abwehr im Walter-System. Und da wird man, hoffe ich, für den HSV noch nachrüsten, weil ansonsten, ja, wird schwierig.
Am kommenden Samstag steht bereits wieder das Topspiel HSV gegen die Hertha an. Meinst du, das Erfolgserlebnis von Jena bewirkt so viel bei der Mannschaft aus Berlin, dass man bereits in Hamburg was bestellen kann?
Also ich denke mal, dass die Hertha vermutlich den Fokus auf das Spiel gegen den Ball legen wird. Bin gespannt, wie es die Hertha angeht. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass das mit dem Zielspieler Tabakovic vorne drin, dass er den Ball durchaus in Umschaltsituationen gut festmachen kann und dann vielleicht auch den Ball ablegen kann, woraufhin man die Tiefe suchen kann und da das Tempo von zum Beispiel Rehse ausnutzen kann und einsetzen kann. Denke, dass das Spiel durchaus der Spielphilosophie von Pal Dardai liegen könnte, weil man sich auch nicht zu schade ist, mal tiefer zu verteidigen und daraufhin dann auch ein bisschen die Balance vom HSV auf die Probe gestellt wird. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die Hertha Hoffnung auf Standards legen wird. Sind jetzt bislang, klar, nach 2 Spieltagen noch nicht sonderlich aussagekräftig, aber ja, haben bislang knapp 60% ihrer Kopfballduelle gewonnen. Aber ja, das könnten auf jeden Fall die Methoden sein, wie es die Hertha angehen möchte.
Die Hertha ist eine Mannschaft, die bereits jetzt durch sehr effektive Schnittstellenpässe besticht. Meinst du, das könnte auch der Weg zum Erfolg beim HSV sein?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Hertha bislang die meisten Schnittstellenpässe und Steilpässe der Saison gespielt hat. Bislang noch nicht immer von Erfolg gekrönt. Aber das zeigt ja, dass die Hertha-Elf schnell die Tiefe sucht, sobald es eben geht. War gegen Düsseldorf und gegen im letzten Spiel gegen Wien schwierig, weil die Teams oftmals tief verteidigt haben. Aber ja, prinzipiell könnte das auf jeden Fall gegen die bekanntermaßen offensiv agierende Hamburger Truppe durchaus für Gefahr sorgen und ein Erfolgsrezept sein.
5:0 im Pokal für den FC St. Pauli. Man kann durchaus sagen, beim FC St. Pauli läuft's rund. Man war ja schließlich auch von der Rückrunde verwöhnt. Was hat sich am Millerntor in der letzten Woche getan?
Tatsächlich ist es der FC St. Pauli, der an diesen ersten beiden Spieltagen prozentual gesehen die wenigsten Dribblings gewinnen konnte. Damit sich das jetzt in Zukunft verbessert, hat man auf dem rechten Flügel nochmal nachgebessert mit Scott Banks, einem 21-jährigen Schotten, der von Crystal Palace geliehen wurde. Letzte Saison war er noch leihweise bei Bradford City in der 4. englischen Liga und konnte dort mit ansprechenden Leistungen auf dem rechten Flügel auf sich aufmerksam machen. Er ist ein schneller, temporeicher Spieler, der gerne ins Dribbling geht, gewinnt circa die Hälfte seiner Dribblings und sorgt dadurch immer wieder für Durchbrüche, was eben auch den Paulianern gut zu Gesicht stehen könnte. Nur ein Flügelspieler war in dieser 4. englischen Liga mit mehr erfolgreichen Offensivaktionen pro 90 Minuten aktiv. Was ihn zudem ausmacht, er ist flexibel, das heißt, er kann einerseits mit seinem starken linken Fuß in die Mitte ziehen, Richtung 16er und den Abschluss suchen. Auf der anderen Seite kann er auch über die Flügel gehen und mit Flanken seine Mitspieler bedienen. Auch das lässt sich nochmal mit Daten untermalen. Im Vergleich zu den anderen Flügelspielern der 4. englischen Liga war nur einer mit mehr kreierten Torchancen pro 90 Minuten. Dass seine Defensivarbeit noch ausbaufähig ist, wird auch Fabian Hützeler erkannt haben und mit ihm daran arbeiten. Aber insgesamt kann man von einem interessanten Spieler für die Paulianer sprechen, der möglicherweise noch viel Freude bereiten kann, denn mit seinem Dribbling und seinem Tempo passt er gut ins Spiel von Fabian Hürzeler.
Das Kleeblatt aus Fürth konnte sich gegen Halle 1:0 durchsetzen auf fremdem Platz. Julian, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, war auf jeden Fall ein verdienter Sieg für die Zorniger Elf. Tatsächlich hatte Halle sogar ein bisschen mehr den Ball bis zur roten Karte von Halle. Ja, also Fürth bis dahin mit lediglich 40% Ballbesitz, was schon durchaus überraschend ist und war. Zudem hatten sie auch mehr Ballverluste in dem Pokalspiel als in den ersten beiden Ligaspielen, was also schon ein bisschen überraschende Werte sind. Aber ja, prinzipiell war es auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Und vor allem im Spiel gegen den Ball waren sie wie fast immer gut, hatten 24 hohe Balleroberungen. So viel hatten sie zum Beispiel gegen Paderborn und Kiel zusammen. Also haben den Fokus ein bisschen mehr aufs Spiel gegen den Ball gelegt. Halle letztendlich kaum gefährlich geworden, hatten 3 Schüsse, keiner davon kam aufs Tor. Halle mit keiner angekommenen Flanke, also ja, auf jeden Fall ein verdientes und souveränes Weiterkommen für das Kleeblatt.
Am kommenden Spieltag trifft Fürth gegen die Kiezkicker von St. Pauli. Man kann durchaus von einem Traditionsduell in der zweiten Liga sprechen mit hoher Anziehungskraft. Julian, was glaubst du, wie könnte dieses Spiel ausgehen?
Also ich bin mir sicher, dass Fürth wie immer hoch pressen wird und mit einer hohen Abwehrkette und einem aggressiven Durchdecken agieren wird. Wird aber spannend zu sehen sein, wie St. Pauli dagegen halten wird. St. Pauli extrem ballsicher unter Hürzeler. Auch bislang in der Saison wieder die wenigsten Ballverluste in der Liga, zudem die höchste Passquote. Für St. Pauli und Hürzeler ist es ja durchaus typisch, dass man mehrere Spielphasen und Spielideen in einem Spiel zeigt. Könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie phasenweise versuchen werden, ja, sehr viel flach zu lösen, viel Dominanz zu entwickeln, aber phasenweise auch tiefer verteidigen werden, um Raum hinter der, wie gesagt, hochverteidigenden Fürther Kette zu nutzen und da vielleicht dann mal die Tiefe anzuspielen. Prinzipiell führt, ja, wahrscheinlich statistisch ein leichter Favorit aufgrund der Heimstärke. Unter Zorniger haben sie jetzt 11 Heimspiele, haben 8 davon gewonnen, 2 Unentschieden gespielt und lediglich 1 verloren. Aber ja, für mich auf jeden Fall ein absolutes Topspiel mit 2 spannenden Teams. Und ja, schwierig zu sagen, wie es ausgeht, bin mir aber auf jeden Fall sicher, dass es ein sehr attraktives Spiel wird.
Samstag steigt in Rostock das Nordduell. Die Kogge muss gegen Hannover antreten. Hannover bisher noch kein Spiel gewonnen in der zweiten Liga, jetzt auch im Pokal ausgeschieden. Was läuft schief? Ist das schon die große Krise?
Ja, wenn man sich die nackten Ergebnisse anschaut, dann auf jeden Fall ein sehr schlechter Start. Ein näherer Blick zeigt aber, dass es durchaus unglücklich gelaufen ist. Ja, bin bei dir gegen Elversberg. Das erste Spiel war nicht gut, war enttäuschend. Gegen Nürnberg, das Spiel müssen sie klar gewinnen. Unnötig, dann auch ein bisschen ja, durch Schiedsrichter-Pech vielleicht nur unentschieden gespielt. Und jetzt eben das Pokalspiel, wo man 2-0 führt und dann auch durch einen unnötigen Elfer Sandhausen wieder rankommen lässt, dann ist es noch ein Torwartfehler, der das Spiel zum Kippen bringt. Also schon noch einiges gegen Hannover gelaufen. Ja, das ist nicht alles schlecht, vor allem offensiv, wenn man sich es anschaut, haben jetzt aktuell den dritthöchsten Expected Goals Wert in der zweiten Liga. Also ja, passt schon manches, aber natürlich in der Betrachtung schwimmt natürlich auch mit, dass man unter Leitl bereits in der Rückrundentabelle nur auf Platz 16 stand. Die Defensive ist nach wie vor nicht stabil und wo es durchaus auch Fragezeichen gibt, ist aktuell ein bisschen über die mentale Verfassung des Teams, weil einen eben Rückschläge immer schon recht schnell wieder aus dem Konzept bringen. Ja, bin gespannt, gibt jetzt schon ein bisschen Gerüchte um Leitl, aber man hat sich ja nach der Analyse in der Vorsaison dazu entschieden, mit ihm in die Saison zu starten und jetzt so früh das schon wieder in Frage zu stellen, finde ich auch schwierig, aber ja, das Spiel gegen Sandhausen war sicherlich sehr enttäuschend, das verstehe ich. Auch aus Expected Goals Sicht hatte tatsächlich Sandhausen 3,9, HSV Hannover nur 0,9, also Sandhausen deutlich mehr. Ja, obwohl Hannover wie auch schon gegen Nürnberg in der ersten Halbzeit recht souverän agierte, hatte man in der zweiten Halbzeit ein weniger Zugriff, waren dann auch am Ende 14-25 Torschüsse aus Hannover Sicht im Ballbesitz ausgeglichen. Auch noch interessanter Stat am Rande, den ich spannend finde, ist, dass Hannovers durchschnittliche Schussdistanz 21 Meter betrug in Sandhausen und die von Sandhausen nur 14 Meter. Also das sagt schon, dass da vieles defensiv schiefgelaufen ist bei den Hannoveranern.
Die Rostocker gehen als Tabellenführer in das Spiel, haben ihr Pokalmatch gewonnen, sind da auch eine Runde weiter, haben natürlich jetzt Oberwasser. Was glaubst du, wie kann Hannover das Spiel gegen Rostock gestalten?
Ja, Rostock, du hast es gesagt, hat sich auch im Pokal gegen Frankfurt durchgesetzt, auch wenn es erst im Elfmeterschießen war. Torhüter Kohlke war mal wieder der Lebensretter, möchte man fast sagen. Hat sich aber schon gezeigt, dass Rostock Probleme hat, das Spiel selbst zu gestalten. Haben im Laufe des Spiels dann zwar viel Wucht entwickelt, ja, durch viele Standards, dadurch sich das Weiterkommen schon auch verdient. Aber spielerische Lösungen finden ist für Rostock ein großes Problem in der Liga. Aber Gott sei Dank, möchte man aus Rostocks Sicht sagen, ist es deutlich seltener gefragt. Und so wird es eben, um zu deiner Frage zurückzukommen, auch am Samstag laufen. Für Hannover wichtig, dass sie eben über 90 Minuten mal konstant eine gute Leistung zeigen. Flankenqualität müssen sie erhöhen, ja. Rostock wird recht tief verteidigen, da muss dann eben auch mal die Flanke präziser kommen. Bislang sind es eben nur 15% angekommene Flanken von Hannover in der ganzen Saison. Das ist sehr wenig. Vor allem, wenn man sich es anschaut, die Flanken gegen Hannover kommen bislang zu fast 40% an. Also das sagt viel über die, ja, zum einen Flankenqualität, aber auch zum Verhalten in den beiden Strafräumen. Ich habe schon kurz angerissen, ich denke, Rostock wird Hannover recht viel den Ball überlassen. Rostock hat bislang die wenigsten Pässe der Liga gespielt, auch die schwächste Passquote. Da muss Hannover auf jeden Fall mit Ball mehr Lösungen finden. Hatten zuletzt schon gute Pressing-Aktionen, gute Ballgewinne. Das wird es gegen Rostock vermutlich weniger geben. Wenn man sich anschaut, danach spielt Hannover gegen den HSV. Also Druck ist auf jeden Fall da. Aber ja, für mich auch ein sehr, sehr offenes Spiel. Und Rostock hat ja durchaus auch bislang ein bisschen Glück gehabt. Deswegen schließe ich es auf keinen Fall aus, dass Hannover dort zu einem Sieg kommen konnte.
Bei Braunschweig gegen Schalke fielen zwar 4 Tore, ansonsten sah man eigentlich eher fußballerische Magerkost. Julian, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Zeigt es auch ganz gut, dass Schalke insgesamt nur 5 Schüsse abgegeben hat. 4 davon kamen aus Tor und 3 davon waren drin. Ansonsten sah man viele lange Pässe. Schalke war die etwas aktivere Mannschaft. Aber tatsächlich war sogar Braunschweig die Mannschaft, die mehr Pässe ins letzte Drittel gespielt hat und mehr progressive Pässe gespielt. Hat mit 14:9 auch mehr Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. Schalke hatte Schwierigkeiten, aus dem Positionsspiel heraus Gefahr zu entwickeln. Man muss aber auch sagen, dass das schon die beste Braunschweiger Saisonleistung war. Vor allem im Spiel gegen den Ball. Offensiv fehlt nach wie vor die Qualität und Durchschlagskraft, haben nicht mehr 28% ihrer Offensivduelle gewonnen. Ein sehr schlechter Wert. Bei Schalke sah man die Qualität im Dreiermittelfeld von Schallenberg, Seguin und Tempelmann das erste Mal so richtig, finde ich. Da macht auf jeden Fall die Leistung Mut auf mehr. Problem bei Schalke in Braunschweig war ein bisschen die Uwe-Jahn-Verletzung. Dadurch war dann wenig Offensivqualität von den Außenverteidigern dabei. Deswegen auch Schalke nur 5 Flanken geschlagen. Da hat man auf jeden Fall die Qualität des Linksverteidigers vermisst. Ansonsten, ja, was kann man sagen? Schalke war bislang jetzt wenig spektakulär in den letzten beiden Spielen. Aber trotzdem unter dem Strich 2-mal souverän erfolgreich gegen Kaiserslautern und jetzt in Braunschweig. Und denke, das ist sehr wichtig für den Anfang. Auf der anderen Seite Braunschweig, ja, kann man von einem leichten Aufwärtstrend sprechen, was die Leistung anbelangt. Aber nach wie vor muss man an der Offensive feilen, um dann auch in der Liga vielleicht gegen Schalke erfolgreicher zu sein.
Die Schalke-Verantwortlichen sahen in der Offensivabteilung noch Verbesserungspotenzial. Kann man jetzt schon was sagen? Sind die Gelsenkirchner fündig geworden?
Gerade auf der linken Offensivseite hatten die Schalker noch Handlungsbedarf und haben da jetzt reagiert. Von der zweiten Mannschaft des FC Bayern kommt Youssef Kapadayi zum FC Schalke. Letzte Saison war er noch in der Regionalliga Bayern aktiv, kam da meist über den linken Flügel und hat immer wieder den Weg zum Tor gesucht. Heißt, er ist vom Flügel ins Zentrum gezogen, ist sehr häufig ins Dribbling gegangen, sehr häufig in den Strafraum eingedrungen und hat auch das ein oder andere Tor erzielt. Was das Passspiel angeht, fehlt ihm vielleicht noch etwas an Kreativität, aber das könnte auf der linken Seite gut ausgeglichen werden mit seinem Hintermann Thomas Ovejan, der bekanntlich eher die Breite hält, um zu Flankenläufen anzusetzen. Kapadayi hingegen kann in die Mitte ziehen und seine Abschlussstärke einbringen. Ja, wie gesagt, dribbelstarker Spieler, der Schalke noch gefehlt hat und auch defensiv gut mitmacht, dementsprechend ganz nach dem Geschmack von Thomas Reis.
Christian, Fortuna Düsseldorf hat sich in Illertissen relativ reibungslos durchgesetzt. Beide Neuzugänge haben bereits gespielt. Was kannst du erzählen? Wie sind dir die beiden Neuzugänge auf Seiten der Fortuna aufgefallen?
In der Tat, Daniel, hat die Fortuna nochmal nachgerüstet auf dem Transfermarkt. Wir hatten es an den ersten beiden Spieltagen thematisiert in der Offensive. Im letzten Drittel fehlt teilweise noch die Durchschlagskraft. Da hat jetzt Klaus Allofs reagiert, das nicht auf sich sitzen lassen und gleich zwei Spieler verpflichtet, die dies ändern sollen. Zum einen Christos Tsiolis, ein 21-jähriger junge Grieche, der von Norwich City geliehen wurde. Ist flexibel einsetzbar in der Offensive, vorzugsweise kommt er von der linken Seite und zieht da mit seinem starken rechten Fuß Richtung Tor in die Mitte, bringt dabei ein gutes Tempo mit, kann 1 gegen 1 gehen, sich dort durchsetzen und eben in der Folge in den Strafraum ziehen, hat einige Ballaktionen im 16er in der Gefahrenzone und sucht auch gut und gerne den Abschluss. Heißt, er ist torgefährlich, auch wenn seine Chancenverwertung manchmal etwas konsequenter sein könnte, aber insgesamt kann er bei der Fortuna für die besonderen Momente im letzten Drittel sorgen, hat auch eine gute Übersicht, bringt immer wieder gefährliche Pässe in den 16er, kann auch präzise Flanken schlagen, also er bringt da einiges mit, was die Fortuna in der Offensive in Zukunft gefährlicher gestalten könnte. Da die Fortuna nicht nur Probleme hatte, im letzten Drittel Durchschlagskraft zu entwickeln, sondern auch sich überhaupt ins letzte Drittel zu spielen, hat man eben im Mittelfeld nochmal nachgebessert. In der Zentrale soll Isaac Bergmann Johannesson für mehr Kreativität sorgen. Der 20-jährige Isländer kommt vom FC Kopenhagen, ist bereits auch isländischer Nationalspieler und wird wohl in Zukunft für die Fortuna im Mittelfeld auflaufen. Auch wenn er über den Flügel kommen kann, sieht er sich selbst eher als zentraler Mittelfeldspieler, würde dann wohl einen eher offensiveren Part auf einer Doppel-6 übernehmen als Achter, der versucht mit seinem Passspiel für Gefahr im letzten Drittel zu sorgen. Er bringt grundsätzlich eine gute Ballkontrolle mit, auch wenn er unter Druck manchmal noch etwas anfällig ist, aber er ist kreativ am Ball, hat ein Auge für den Mitspieler, kann den Pass in die Schnittstelle spielen, was der Fortuna bisher komplett abging an diesen ersten beiden Spieltagen. Ja, er bedient eher die Mitspieler, als dass er selber abschließt, aber wie gesagt, als Achter soll er ohnehin die Rolle übernehmen, um den Übergang ins letzte Drittel zu schaffen. Defensiv ist er teilweise noch nicht so weit, noch ausbaufähig, was das angeht, aber da er ohnehin die offensive Rolle auf einer Doppel-6 spielen würde, könnte ihn sein Partner absichern, was dann insgesamt eine gute Kombination für die Fortuna ergeben könnte.
Nachdem die Paderborner relativ holprig in die zweite Liga gestartet sind, mit nur einem Punkt, gelang jetzt in Cottbus ein Knall. Man gewann mit 7:0 auswärts. Cottbus in der Regionalliga Nordost, mit Sicherheit kein Fallobst. Julian, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, 7:0 ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, ist tatsächlich auch die höchste Pokalniederlage überhaupt für Energie Cottbus. Diesmal war es konträr zu den bisherigen Spielen Spielverlauf für Paderborn, der gut verlief. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen, dass mir im Spiel gegen Osnabrück ein bisschen die Tiefe gefehlt hat. Jetzt hat man mit Conte und Bill Bia zwei Spieler im Sturm auflaufen lassen. Dadurch viel die Tiefe angesprintet, viel die Tiefe gefunden. Und das hat zuvor ein bisschen gefehlt, das ist jetzt gut aufgegangen. Dazu mit Muslia, einen absoluten Ausnahmespieler der zweiten Liga, der wieder seine Qualität eindrucksvoll gezeigt hat. Volle Leistung von Paderborn, die auch im Vertikalspiel diesmal präzise agierten. 85% der progressiven Pässe sind angekommen, ein starker Wert. Und ja, war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Glaubst du, dass für die Paderborner ohne den verletzten Max Kruse in Düsseldorf was zu holen ist?
Ja, für Paderborn wird schon ein schweres Spiel. Düsseldorf bislang defensiv sehr stabil, als einziges Team ja auch noch ohne Gegentor in der Liga. Düsseldorf beherrscht zudem eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive an den Tag zu legen. Für Paderborn wird es wichtig, ja, also man hatte im letzten Jahr in beiden Spielen gegen Düsseldorf jeweils gut 60% Ballbesitz. Das wird wahrscheinlich auch wieder der Fall sein. Damals hat man noch auswärts 2:1 verloren. Jetzt wird es wichtig sein, wieder die Tiefe und den Rücken der Düsseldorfer Abwehrkette zu attackieren. Da, ja, es ging gut auf gegen Cottbus mit Bilbia und Conte und denke, dass da schon wieder ein Rezept sein könnte gegen Düsseldorf, die sich wohlfühlen, wenn sie mal tiefer verteidigen, aber denke ich schon auch wieder ihre Momente mit Ball und auch bei höheren Pressing-Aktionen suchen werden. Deswegen wird es spannend zu sehen, wie Paderborn den Spielrhythmus, die verschiedenen Phasen von Düsseldorf annimmt und jeweils bespielen wird. Ja, erwarte ein spannendes Spiel, wo vielleicht auch ein paar Tore fallen könnten. Und ja, werden wir sehen, wer sich am Ende durchsetzt.
Damit kommen wir schon wieder zum Ende. Wir wollen uns ganz herzlich bei euch bedanken. Zum einen natürlich fürs Zuhören, zum anderen für eure Reaktion, für eure Kritik und euer Lob. Und würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin euren Support gibt. Dafür nutzt gerne unsere E-Mail-Adresse oder die Social-Media-Kanäle.
Genau, von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Ihr findet uns auf Social Media wie gewohnt unter Ballorientiert. Und ja, freuen uns auf euer Feedback, auf eure Anregungen und werden auch in Zukunft versuchen, möglichst viel eurer Wünsche in unseren Podcast einzubauen.
Bis dahin, wir hören uns wieder nächsten Montag. Macht's gut. Servus.
Ciao.